Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Heute mit Martina Weihrauch, Chefin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung in Potsdam, und Gabi Wuttke am Mikrofon. Frau Weihrauch, schön, dass Sie da sind. Sie konnten heute von Potsdam nach Berlin mal ohne Regenschirm.
Ja, wunderbar.
Waren Sie schon im Urlaub oder kommt der noch?
Doch, ich war im Urlaub, und zwar statt in Tallinn in Mecklenburg, in Groß-Uppal in der Nähe von Güstrow.
Ach ja, sehr hübsch.
Und es war ein wunderbarer Urlaub.
Und das war ein Plan, der entstanden ist, weil Sie nicht ins Ausland konnten. Also Corona hat Ihre Urlaubsplanung schon beeinflusst.
Corona hat sie beeinflusst. Aber Gott sei Dank die Solidarität unter Menschen, das Angebot von Freunden in ihrem Sommerhaus, die Ferien zu verbringen, hat sozusagen uns gerettet und hat uns auch sehr entspannt.
Ja, ich glaube, wer jetzt entweder ein Datschengrundstück hat oder ein Ferienhaus, der ist gefragt wie nie als Freundin oder Freunde. Normalerweise wird ja im Sommer immer darüber berichtet, wo Politiker ihre Urlaube verbringen. Mir ist aufgefallen, das war in diesem Jahr auffälligerweise überhaupt nicht so. Aber auch die Kanzlerin hat ja ihren Geburtstag gestern mal wieder in Brüssel verbracht. Und das soll unser erstes Thema gleich sein, Tag 2 des EU-Gipfels, der Europa in und nach der Pandemiekrise wieder auf die Beine bringen soll. Sie sind ja nun beruflich Profi in politischer Vermittlung. Wagen Sie eine Prognose, ob die Kanzlerin es am Ende der Verhandlungen, wann immer die denn jetzt auch sein mögen, es hingekriegt haben wird, dass es einen Kompromiss gibt? Was glauben Sie? Sie ist ja auch eine sachliche, politisch denkende, kühl, strategisch handelnde Frau.
Ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch eine große Anhängerin von Angela Merkel. Aber 27 Staats- und Regierungschefs unter einen Hut zu bringen in diesen heiklen Fragen mit sehr, sehr viel Geld, was uns alle noch sehr lange belasten wird, ist eine schwierige Geschichte. Und ich hoffe, es wissen alle, was letzten Endes da dran hängt. Auch an der Einigung. Dann, das ist mehr als finanzielle Unterstützung, sondern es ist auch ein klares Signal gegenüber USA, gegenüber China und gegenüber anderen Ländern, wie stark sich die EU jetzt aufstellt.
Deutschlandfunk Kultur heute Mittag nicht ohne Martina Weihrauch. Der erste EU-Gipfel seit dem weltweiten Lockdown. Um 11 waren die Beratungen des zweiten Tages in Brüssel angesetzt, nachdem es gestern mehrere Unterbrechungen in den 13-stündigen Verhandlungen gab. 750 Milliarden Euro als Zuschuss oder Kredit mit oder ohne Auflagen. Frau Weihrauch, Sie haben ja gesagt, die heiklen Fragen, die gilt es zu lösen, die globalen Folgen, darauf muss geachtet werden. Wie sehen Sie das denn prinzipiell, dass auch jetzt sich wieder zeigt, dass es in der EU mit dem Musketierprinzip einer für alle, alle für einen einfach nicht klappt?
Vielleicht sind wir auch Opfer unserer Heldenvorstellung. 27 unterschiedliche Länder unter einen Hut zu kriegen, ist unheimlich schwer. Es gibt unterschiedliche Interessen, die sind auch ganz klar. Andererseits haben sich die nordischen Länder natürlich auch auf das Engagement der südlichen Länder verlassen. Ich sage nur Stichwort Flüchtlingskrise und auch andere globale Fragen. Also so uneigennützig ist da keiner. Und wir sind auch in vielen Sachen unfair gewesen, würde ich sagen.
Inwiefern?
Naja, zum Beispiel hat man doch Griechenland und Italien ziemlich allein gelassen in vielen Fragen. Und ich denke, dass da viele Sachen auch längere Gründe haben und Ursachen haben, dass das in vielen Fällen jetzt auch zu Friktionen kommt. Und daher muss man bei allem Drang, sich zu einigen und nach außen ein Signal zu senden, auch immer sehen, dass man sich ja nicht nur 2, 3 oder 4 Mal sieht, sondern dass wir weiter in Europa zusammenarbeiten wollen und müssen, um überhaupt noch international akzeptiert zu werden. Und deswegen muss man auch Balanceakte realisieren, die wirklich schwierig sind, weil es jedes Land auch ein bisschen pokert und eigene Interessen hat, die vielleicht nicht der Allgemeinheit dienen. Und wir dürfen uns auch als Deutsche nicht so hinstellen, als ob wir da sehr frei davon wären. Wir sind da auch in vielen Sachen ziemlich tricky gewesen.
Stichwort Poker, Bettina Klein in Brüssel, unsere EU-Korrespondentin. Was hat sich denn bis Mitternacht oder heute vor Mittag möglicherweise bewegt?
Ja, also gestern Abend sah es wirklich ziemlich unschön aus, denn es war klar, dass die Fronten sich verhärtet hatten. Insbesondere der niederländische Regierungschef Mark Rutte hat seine Position sehr vehement vertreten. Ihm geht es darum, ganz am Ende, wenn dann grünes Licht für die Ausschüttung der Gelder gegeben werden muss, dass er und auch andere Staaten dann ein Veto haben. Und das war quasi die Sackgasse, in der man gestern Abend stand und sich dann um 23.30 Uhr getrennt hat. Inzwischen ist es weitergegangen. Es gab heute Morgen auch noch mal eine kleinere Runde von Charles Michel, Ursula von der Leyen, Angela Merkel, Emmanuel Macron, also denjenigen, die versuchen zu vermitteln im Augenblick, und mit den Regierungschefs eben der Niederlande, Italiens und Spaniens. Und Charles Michel hat einen neuen Kompromissvorschlag auf den Weg gebracht jetzt. Der liegt jetzt vor, darüber wird jetzt beraten. Das sind zunächst mal kleine Veränderungen. Man wird sehen, ob das jetzt reicht. Also es soll etwas weniger Zuschüsse geben im Vergleich zu Krediten. Einige Staaten sollen mehr Rabatte bekommen. Es wird auch mehr gekürzt an sozusagen Programmen, die für die ganze Europäische Union eigentlich gedacht waren. Also das wird nicht alle zufriedenstellen, aber wie Frau Weyrauch völlig zu Recht sagt, wir müssen uns von Heldenideen verabschieden und von Idealen. Das ist wirklich ein Kunstwerk, 27 Staaten auf einen Nenner zu bringen, auch angesichts der Geschichte in Europa. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten.
Liebe Frau Klein, mich würde mal interessieren, ich habe in den letzten Tagen einen sehr interessanten Bericht gelesen, dass die Sparsam 4, die ja eigentlich die Sparsam 5 sind, weil ja Finnland, also Österreich, Dänemark, Schweden und Niederlande so bezeichnet werden und eigentlich auch Finnland unterstützt sie, dass die eben gar nicht so sparsam wären, wenn das ihre nationalen Haushalte betrifft, sondern dass sie in vielen Sachen eine größere Verschuldung auch haben als Italien und daher sozusagen die Argumentation auch etwas zweischneidig ist. Sehen Sie das auch so?
Ja, also es gibt eine Reihe von Konfliktlinien einfach an der Stelle. Das muss man irgendwie ganz klar sehen. Man muss sich vor Augen halten, was jetzt geplant wird, dieser Recovery Fund. Das ist noch nie da gewesen. Mhm. Die Europäische Union hat noch niemals in dem Umfang Schulden aufgenommen. Mhm. Diese 750 Milliarden, das sind Schulden an den Kapitalmärkten. Und da wollen diese Staaten, die sozusagen, was die EU angeht, jedenfalls immer sehr auf solider Haushaltsführung beharren, zumindest ein Mitspracherecht. Sie wollen das an Bedingungen geknüpft haben. Niederlande zum Beispiel setzt sich auch sehr stark für die Verbindung mit der Rechtsstaatlichkeit ein. Ja, also das ist vielleicht noch ein anderer Punkt, auf den wir schauen müssen. Mhm. Man muss, glaube ich, schon sich die Dimension vor Augen führen, dass das jetzt etwas völlig Neues ist. Und es kommt auch Misstrauen gegenüber Südeuropa, gegenüber der Haushaltsführung. Das hörte man gestern beim österreichischen Regierungschef Sebastian Kurz sehr deutlich raus. Also nicht alles ist wirklich immer grundehrlich und authentisch. Aber im Großen und Ganzen sind das auch keine ganz neuen Streitigkeiten, die wir da im Augenblick erleben. Es sind einfach nur mehr geworden. Europa ist noch heterogener geworden jetzt angesichts der Krise.
Bettina, ich würde jetzt das Stichwort der Rechtsstaatlichkeit gerade noch mal aufnehmen wollen, weil Schulden oder Kredite, wie das laufen soll, darüber wird ja eben verhandelt. Aber es geht ja eben auch darum, ob Hilfsgelder unter Auflagen oder zur freien Verfügung gestellt werden. Bleiben Ungarn und Polen dabei, dass das nicht verhandelbar ist für sie?
Im Moment bleiben sie dabei. Und ich muss ehrlich sagen, mich überrascht das auch nicht so sehr, denn das war eigentlich auch lange vor Corona klar, dass man dieses neue Projekt, das eigentlich viele Staaten wollen, das die Kommission will, dass man im nächsten EU-Haushalt zum allerersten Mal diese Rechtsstaatsbedingung einfügen wird, dass das wahrscheinlich auf großen Widerstand in den beiden genannten Staaten führen wird. Man hat lange nachgedacht darüber, quasi Gelder aus dem Haushalt in Programme zu transferieren, die dann nicht der Einstimmigkeit unterliegen, wo die Kommission oder eine qualifizierte Mehrheit feststellen kann, liebe Ungarn, liebe Polen, ihr bekommt das Geld nicht, weil ihr euch an diese und jene Bedingungen nicht haltet. Also ich sehe auch da noch Spielraum, aber man sollte sich keine Illusionen hingeben, dass die Rechtsstaatlichkeit hier im Augenblick an allererster Stelle steht. Das ist auch für die Staaten in Südeuropa, muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht so.
Unsere EU-Korrespondentin Bettina Kleim live aus Brüssel, Polen, mit einem neuen, alten Staatspräsidenten. Das ist ein Thema, über das ich gleich mit Martina Weyrauch spreche, auch für Sie ein wichtiges Thema in dieser Woche. Und wir sprechen über die Konsequenzen der Wiederwahl von Andrzej Duda. Studio 9, der Tag, heute mit der Chefin der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung, Frau Werruch. Sie hätten jetzt eben gerne noch länger mit unserer Korrespondentin in Brüssel gesprochen, haben Sie
gesagt. Naja, wenn man erstmal richtig warm wird, dann macht es auch Spaß.
Ein Verlierer, der gewonnen hat, so oder so ähnlich, das waren die Schlagzeilen am Montag, als feststand, dass der liberale Warschauer Bürgermeister Rafał Trzaskowski, den Namen muss ich mir auch noch irgendwie mal merken für den Hinterkopf, wer weiß, was für eine politische Karriere der noch machen wird, bei der Präsidentschaftsstichwahl in Polen nur um 2,4% der Stimmen dem von der rechtsnationalen PiS unterstützten Amtsinhaber Andrzej Duda unterlegen war. Und der sagte, als feststand, dass er gewonnen haben wird.
An dieser Stelle will ich sagen, wenn sich jemand durch eine Aktivität oder eine Aussage von mir gekränkt fühlte, im Laufe dieser 5 Jahre, nicht nur im Wahlkampf, dann bitte ich, meine Entschuldigung entgegenzunehmen. Ich will versichern, dass ich ihn achte, so wie ich alle meine Landsleute achte, unabhängig von ihren Ansichten.
Der neue alte Präsident Polens, dieser Satz von Andrzej Duda, ist als verbaler Kniefall verstanden worden, eben weil der Herausforderer so viele Stimmen erhalten hat. Wie haben Sie ihn verstanden, Frau Weihrauch?
Naja, ein verbaler Kniefall ist natürlich schwierig. Wenn man sich die letzten Jahre in Polen anguckt, ist es natürlich so, dass gerade Andrzej Duda, auf den ja, als er das erste Mal gewählt wurde, eine Menge Hoffnung lag, wenn ich mich erinnere, der auch eine deutsche Frau hat und wo man dachte, ach na ja, der ist eben doch gemäßigter als Kaczynski. Der ist natürlich, was jetzt bestimmte Fragen betrifft, im Wahlkampf auf Höchstform aufgelaufen, in seiner antieuropäischen, homophoben und auch antisemitischen Art, wie er direkt eigentlich die Leute aufeinander gehetzt hat. Also,
und Trzaskowski dann das genaue Gegenteil war.
Genau, und das finde ich, das kann man natürlich nicht mit so einer lauwarmen Erklärung wieder gut machen, in Anführungsstrichen, weil es schon mehr ist als eine Pluralität. Also alle, die mich kennen, wissen, dass ich großen Wert auf Kontroverse lege, dass ich großen Wert auf Perspektivenvielfalt lege. Und auch finde, wir müssen nicht alle eine Einheit bilden. Im Gegenteil, es macht ja Demokratie aus, dass man um den besten Weg streitet. Aber was ich eben wichtig finde, dass uns eben doch bestimmte Werte völkerrechtlicher und auch grundgesetzlicher Art und europäischer Art einen. Und da ist natürlich klar, dass wir europäisch denken, dass wir für eine sexuelle Vielfalt eintreten, dass wir eine Vielfalt von Lebensentwürfen eintreten und auch, dass wir natürlich aus den Wirrnissen und Verbrechen des 20. Jahrhunderts gelernt haben. Und da kriegt man natürlich es groß mit der Angst zu tun, wenn man sozusagen die Reden von Duda gehört hat im Wahlkampf.
Jetzt muss ich zeigen, ob sich tatsächlich was ändert. Jetzt auf dem EU-Gipfel ist die Position Polens unverändert. Da wird man vielleicht jetzt noch mal in die mittelfristige Zukunft schauen müssen. Aber wie ist das denn mit der Wiederwahl Dudas für Sie und für Ihre Arbeit? Brandenburg grenzt an Polen.
Ja, also wir haben ja auch diesen Spagat schon die letzten Jahre gemacht. Seit 4,5 Jahren regiert die PiS und wir haben natürlich ganz viel vor Ort agiert, weil natürlich gerade dieser Bereich, was sich jetzt auch in den Wahlen ja dargestellt hat, der an Europa grenzt, natürlich deutschlandfreundlich ist und europafreundlich. Warum? Weil wir natürlich sehr viel gemeinsam unternehmen und sehr viel gemeinsam auf die Beine stellen. Sie können sich vielleicht erinnern an die herzerfrischende Umarmung des Frankfurt-Oder-Bürgermeisters mit dem Cetina-Bürgermeister. Wo man also auch merkt, dass da wirklich Freundschaften, ganz enge Beziehungen zusammengekommen sind und dass die Deutschen, also ihre Polen auch wirklich lieb gewonnen haben und dass wir gemeinsam Europäer sind und dass wir das auch genießen und dass das uns furchtbar wehgetan hat, als dann da auch die Grenze geschlossen wurde. und wir auch gelitten haben, weil wir gemeinsame Projekte machen, weil wir, wie gesagt, Freunde sind und geworden sind.
Also
und
Grenze geschlossen wegen des
Ja, wegen der Corona-Frage.
Genau.
Und das heißt, es ist jetzt nicht nur so eine formale Nummer, sondern wir haben uns wirklich gern und wir sind da auch zusammengewachsen und das ist uns wichtig. Und ich denke, ich will da auch auf eine Sache aufmerksam machen, die mir ganz wichtig ist. Die Problematik des Wählens von rechtskonservativen, rechtsextremistischen Protagonisten, die immer an Selbstwertgefühle, an Minderwertigkeitskomplexe anknüpfen, die hat Gründe. Und wenn natürlich Herr Duda sagt, wir wollen eine Revolution der Würde, heißt es, dass sich auf jeden Fall 51% der Polen in ihrem Selbstwertgefühl durch uns, durch Deutschland, durch Europa verletzt sehen. Und ich habe die 2+4-Verhandlungen für Polen auf Arbeitsebene mitverhandelt und habe deswegen wirklich eine lange Erfahrung und weiß, dass dieses Selbstwertgefühl sehr wichtig ist, wie bei jedem Menschen. Und ich tue sozusagen also mein ganzes Leben alles, um dieses Selbstwertgefühl zu heben. Und deswegen müssen wir uns auch ein Stück an die eigene Nase fassen bei diesen Wahlergebnissen und uns fragen, was haben wir Deutschen auch damit zu tun, wenn wir Leute herabwürdigen und wenn wir eben auf Leute herabschauen. Ne?
Und das sind zwei Stichworte, die waren so nicht geplant, aber sie passen zu unserem nächsten Thema, nämlich an die eigene Nase fassen und Rechtsextremismus. Hessen hat seit gestern einen neuen Landespolizeipräsidenten. Roland Ullmann soll mindestens dafür sorgen, dass in den Polizeidienststellen Hessens nicht mehr jeder an alle Computer kommt. Denn sicher ist, von dort wurden Morddrohungen an Anwälte, Politikerinnen und eine Kabarettistin verschickt. Auf der Pressekonferenz sagte Ullmann, was jetzt für ihn erstmal entscheidend ist.
Dass die Bürgerinnen und Bürger Vertrauen in ihre Polizei haben. Dafür muss jeglichem Fehlverhalten und Verdachtsmomenten unvoreingenommen, vorbehaltlos und vollumfänglich nachgegangen werden.
Roland Ullmann, der neue Landespolizeipräsident in Hessen. Martina Weyrauch, möchten Sie den Job von diesem Mann gerade haben? Ich nicht.
Tja,
gebe es zu.
Das ist ja natürlich nicht die Frage. Die Frage ist, wie eigentlich die Demokratie gesichert wird. Und das Vertrauen wiederherstellen ist ja sozusagen eine freundliche Floskel, sondern da ist wirkliche Kernarbeit angesagt.
Weil Kontrolle ist besser, Vertrauen ist gut. Man muss es ja umdrehen. Das Vertrauen ist ja tatsächlich nicht mehr da.
Das Vertrauen ist gestört und vor allen Dingen ist für mich natürlich das große Problem, genau wie wir es bei NSU hatten, wo es da um den Verfassungsschutz ging und auch den Verfassungsschutz vieler Länder. Dass es natürlich Sicherheitsorgane betrifft, die eigentlich verpflichtet sind und unser Instrument sind, diese Demokratie zu sichern. Also wenn sozusagen in Sicherungsinstrumenten Verbrecher tätig sind, die Instrumente in der Hand haben, durch ihre Kommunikationsnetzwerke, durch ihre Vertrauenspositionen, dass sie natürlich auch Schusswaffen haben, dann sind auch noch Patronen abhandengekommen und so weiter und so fort. Das ist der Super-GAU, muss man mal sagen. Und die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben die Verpflichtung und haben das Recht darauf, dass sozusagen diese Sachen funktionieren. Das heißt, wir haben ein strukturelles Problem, aber wir haben natürlich auch ein inhaltliches Problem und ein Problem der politischen Bildung, dass wenn, ich muss auf zwei Gleisen arbeiten. Ich muss einmal strukturell arbeiten und sagen, was ziehe ich für Strukturen ein, um diese Vorfälle zu verhindern. Aber vor diesen Taten stehen ja inhaltliche, ideologische, weltanschauliche Geschichten. Und da muss ich mich fragen, wie ist die Polizeiausbildung? Was tue ich, um so eine rechtsextremistischen Netzwerke gar nicht erst aufkommen zu lassen? Also die Frage von innerer Führung, von Prävention, das ist sehr wichtig.
Sie haben das Problem natürlich auch gerade bei Ihrer Arbeit in Brandenburg, aber es ist klar, das ist kein hessisches Problem.
Nein, es ist kein hessisches Problem. Und ich war gestern bei einer Diskussion, wo ich gefragt wurde, Krise der Demokratie. Wenn man so will, ist die Krise immer da, weil die Demokratie latent immer gefährdet ist. Und das heißt, jeder Bürger, jede Bürgerin muss sich daher auch als Verfassungsschützer und Verfassungsschützerin begreifen, aber natürlich noch mehr die Verantwortlichen, die die hauptamtlichen Strukturen da zu leiten haben. Und da ist auch unser gemeinsames Agieren gefragt.
Gemeinsames Agieren, auch das ist wieder ein Stichwort. Komischerweise, wir sprechen uns nicht ab, aber wir landen auf dem Punkt. Frauen, das sind wir. Und um die geht es jetzt, um Gleichstellung. Das Thüringische Landesverfassungsgericht hat das Paritätsgesetz des Landes am Mittwoch gekippt. Und der Gerichtspräsident des Landesverfassungsgerichtes, der hat das Urteil, dass die gleichberechtigte Vertretung von Frauen und Männern in Parlamenten der Verfassung von Thüringen widerspricht, so begründet.
Das Paritätsgesetz beeinträchtigt das Recht auf Freiheit und Gleichheit der Wahl sowie das Recht der politischen Parteien auf Betätigungsfreiheit, Programmfreiheit und Chancengleichheit.
Erstmals kein Paritätsgesetz in Thüringen nach der kleinen technischen Panne. Sie haben Stefan Kaufmann, den Gerichtspräsidenten des Landesverfassungsgerichts Thüringen, gehört. Martina Weihrauch, war das auch für Sie ein Schlag ins Kontor?
Also für mich als Juristin überhaupt nicht, weil ich es gut finde, wenn die Kräfte und sozusagen die Mächte, die hier wirken, in der Kontrolle sind, in Check and Balances. Wir haben verschiedene Funktionen in der Verfassung, das heißt die einen legislative, exekutive und richterliche Gewalt, und deswegen finde ich es gut, dass sie funktioniert. So, das ist das Erste. Dann muss man sich die Begründung angucken. Und die Begründungen sind ja so, dass leider der erste Satz nicht argumentiert wurde. Es ist aber auch keine Aktion der politischen Bildung, die jetzt der Verfassungsgerichtspräsident da macht, sondern für die Zuhörer ist ja interessant, welche Grundfragen stehen denn gegeneinander. Und da haben wir auf der einen Seite den Auftrag der Gleichstellung von Männern und Frauen, der uns sehr wichtig ist. Und auf der zweiten Seite, und diese beiden Inhalte und Werte werden gegeneinander abgewogen, steht natürlich die Frage von Parteifreiheit und Wahlrechtsgrundsätzen, der freien und der Geheimwahl und auch der Programmfreiheit und Chancengleichheit der Parteien. So, das heißt, es sind alles ernstzunehmende und wohlklingende und ganz wichtige Werte unserer Demokratie. Und die Frage ist, können wir es zulassen und wie begegnen wir dem, dass momentan der Trend ist, dass Frauen immer weniger in Parlamenten vertreten sind, nachdem das mal richtig schön hochging, und wir uns international momentan auf Platz 47 wiederfinden und Ruanda und viele afrikanische Staaten sind da viel, viel weiter als wir. Und Schweden ist sozusagen das erste europäische Land, was dann in den vorderen Reihen mitspielt. Also da sieht man auch, Afrika muss man auch mal sehr gründlich angucken, immer mit unserer Überheblichkeit und unserem Hochmut.
Allerdings.
Und die Frage ist aber jetzt genau die, wie ist dem zu begegnen? Und da hat sich Brandenburg entschieden, ein Paritätsgesetz zu machen und danach auch Thüringen. Und es war auch in Brandenburg nie unumstritten. Und interessant ist ja auch, dass in Brandenburg auch nicht nur die AfD klagt, sondern auch die Jungliberalen und die Piraten.
Ja, das muss man vielleicht mal für alle Hörerinnen und Hörer sagen. Ende August steht auch in Brandenburg das Paritätsgesetz auf der Tagesordnung des Landesverfassungsgerichts. Aber sagen Sie jetzt, was ist für Sie das Wichtige?
Für mich ist das Wichtige, dass eigentlich dieses Paritätsgesetz erst ein Anfang sein kann, weil es die Liste der Bewerberinnen und Bewerbern, also die Liste, die gewählt wird, paritätisch aufstellt. Es greift nicht in die Direktkandidaten ein und es greift auch nicht in die Kommunen ein. Das heißt, es ist ein kleiner Teil. Die zweite Frage aber ist, und das finde ich ganz interessant, dass bei uns natürlich im Artikel 12 der Brandenburgischen Verfassung im Artikel 3 steht, das Land ist verpflichtet, für die Gleichstellung von Frau und Mann im Beruf, öffentlichen Leben, Bildung und Ausbildung, Familie sowie im Bereich der sozialen Sicherung durch wirksame Maßnahmen zu sorgen. Das steht so scharf in der thüringischen Verfassung nicht. Das heißt, bei uns ist das schon noch mal sehr viel verpflichtender. und interessant sein wird, dass, wie in Brandenburg die Richter das sehen. Interessant ist ja auch Thüringen, dass es drei abweichende Voten gibt. Eine alleinige abweichendes Votum und ein Paar Abweichung, wo ein Mann und eine Frau gemeinsam ein Votum geschrieben haben. Das heißt, wir sehen, der gesellschaftliche Diskussionsprozess um diese Frage ist in vollem Gange, ist noch nicht abgeschlossen und gibt natürlich auch der Debatte einen Schub. Das heißt, egal wie das Urteil sein wird, auch in Brandenburg, wir sind auf dem Weg und wir dürfen nicht locker lassen.
Sind wir dann tatsächlich auf dem Weg, jetzt mal aus der Position einer Nicht-Juristin gefragt? Sollte es möglicherweise, ich entnehme Ihren Worten, Sie sehen da so viele Unterschiede zwischen den Paritätsgesetzen in Thüringen und in Brandenburg, dass Sie, sage ich jetzt mal, so habe ich Sie verstanden, in Brandenburg mehr Chancen sehen, dass es erhalten bleibt. Sollte es aber nicht so kommen, sind wir dann wirklich weiter auf dem Weg oder könnte Franziska Giffey ihre nationale Gleichstellungsstrategie in die Tonne treten? Was, wenn zwei Landesverfassungsgerichte sagen nö? Oder aber andersrum für Sie gefragt, was, wenn eins sagt nö und das andere sagt ja?
Ja, also wir sind überhaupt nicht in der Tonne, sondern der Fakt ist, dass wir uns dann im Grunde genommen ist doch Recht nichts anderes als ein geronnener gesellschaftlicher Wille. Und die Frage ist, ist der gesellschaftliche Wille weiter da, Frauen adäquat abzubilden oder nicht? Und ich denke, schon in Brandenburg sehen wir, dass sich da viel bewegt hat, schon durch diese Diskussion ums Paritätgesetz. Und wir Frauen müssen natürlich dann auch gucken, wo wir dann noch mehr Biss zeigen, um dann auch Sachen zu besetzen und uns auch durchzusetzen. Und der Wille zur Macht muss eben auch da sein. Also das ist sozusagen die psychologische Seite und die lebensnahe Seite. Und ich denke, da sollte man nie die Hoffnung aufgeben.
Jetzt aber noch ein kurzes Wort. Wie steht das denn im Programm der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung? Haben Sie da ein großes Angebot zu dieser Frage?
Wir haben zu diesen Fragen immer Dossiers. Aber wir sind sozusagen die Präsentation der Frauenmacht in der Realität. Bei uns arbeiten nur ostdeutsche Frauen und die sind alle aufgrund der Bestenauslese gewonnen worden. Das heißt, wir sind ein ermutigendes Beispiel und wir gehen mit gutem Beispiel voran.
Was ich schon immer mal sagen wollte, das ist unser Problem heute in dieser Stunde nicht. Martina Weihrauch ist nach wie vor im Studio, hier in Studio 9, der Tag. Und es ist jetzt 12.48 Uhr, das heißt, es ist dringend Zeit, darüber zu sprechen, was mit Ihnen, mit der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung in den letzten Monaten alles passiert ist oder nicht passieren konnte. Ich habe auf der Website gesehen, dass es ganz, ganz viele Webseminare gegeben hat und jetzt für Ende Juli eine Veranstaltung von Ihnen präsentiert wird am sehr, sehr schönen brandenburgischen Sediner See. Also das heißt, face-to-face, diese Weiterbildungsveranstaltung, werden die jetzt auch wieder aufgenommen?
Also ich war gestern bei einer wunderbaren Messe im Schloss Trebnitz im Märkisch-Oderland und da haben wir jetzt auch die ersten analogen Veranstaltungen mitgestalten dürfen. Natürlich mit Distanz und natürlich nach den Hygienevorschriften. Da sind aber natürlich schon sehr, sehr viele Träger sehr ausgebremst. Wir haben das als Brandenburgische Landeszentrale versucht, die ja selber praktisch im Homeoffice waren. Ich war die Einzige, die vor Ort war, 8 Wochen, und habe versucht, das alles über moderne Medien zu managen, indem wir sehr, sehr viele Bücher angekauft haben, die sehr gut abgefragt wurden, indem wir, wie gesagt, sehr viele Unterstützung geleistet haben für freie Träger der politischen Bildung, auch analoge, digitale Angebote zu machen. Das sehen wir jetzt auch zukünftig als unsere Verpflichtung. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wir haben auch eine gute Ansprache an sehr bildungsferne und sehr bildungsarme Menschen und auch sozial schwache Menschen, die zu uns kommen, weil sie einfach würdevoll behandelt werden, weil sie freundlich behandelt werden. Wo ich immer sage, die nehmen die politische Bildung billigend in Kauf, weil sie in einer Gruppe sind, sich austauschen können und weil sie sozusagen dieses Angebot wahnsinnig schätzen. Und die setzen sich natürlich nicht vor den Computer und die setzen sich nicht vor online, sondern die rufen eben an. Das kam noch dazu, dass wir natürlich dann zusätzlich zu diesen Anstrengungen noch die ganzen Bürger am Telefon hatten, die natürlich auch ein Stückchen Seelsorge wollten von uns, ne, wenn erst so ein Vertrauen da ist. Und deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir wirklich so schnell wie möglich auch dazu kommen, wieder uns zu sehen und wieder analoge Angebote zu machen.
Zumal die Probleme ja durchaus auch in diesen letzten Monaten größer geworden sind für viele Menschen, ne?
Ja, und ich habe eben auch Angst, dass wir die dann irgendwann auch verlieren. Ne? Also gerade wenn man in so prekären Verhältnissen ist, ist die Psyche ja auch nicht besonders stabil und dann braucht man besondere Ansprache. Ich bin sehr, sehr froh, dass meine Ministerin und meine Staatssekretärin da sehr auf unserer Seite sind, aber wir wissen natürlich nicht, was die nächste Umgangsverordnung uns auferlegt. Und wir denken aber alle in die gemeinsame Richtung, das wieder zu ermöglichen. Und da ist natürlich, sind natürlich auch objektiv Grenzen gesetzt. Also unser Veranstaltungsraum kann außer 3 Referenten noch 5 Personen aufnehmen. Noch können wir vieles auf der Terrasse machen jetzt im Sommer, aber im Winter ist es dann schwierig.
Ein ganz kurzes Wort noch. Ich war mir dessen auch gar nicht bewusst. In diesem Jahr die Neugründung des Landes Brandenburg vor 30 Jahren. Und als wir uns vorhin kurz unterhalten haben, haben Sie mich auch daran erinnert, nächstes Jahr im September sind ja wieder Bundestagswahlen. Also Sie haben auch noch ein großes Programm, um das mal ganz kurz noch zu erwähnen.
Ja, wir haben eine ganz tolle Ausstellung im Oktober. Am 14. Oktober wollen wir die Eröffnung. Wir haben aber auch viele witzige Clips, weil wir nämlich wissen, dass eigentlich nur mit Spaß und mit Freude und mit Zuneigung auch politische Bildung gelingt.
Martina Weihrauch zu Gast heute in Studio 9, der Tag mit Frau Weihrauch. Es war mir ein großes Vergnügen. Schade, dass wir nicht noch weiter reden können. Und danke für nicht nur Ihr Kommen, sondern auch für Ihre starke Meinung. Und zum Schluss der Sendung kann ich eigentlich nur fragen, haben Sie den Rest des Wochenendes frei?
Ja, ich habe frei und ich werde es auch mit der Familie begehen.
Und werden keine Sehnsucht nach Sizilien haben, denn Sie haben Ihren Urlaub in Mecklenburg schon hinter sich. Danke fürs Kommen, bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen.